Ja, also nochmal ganz offiziell willkommen. Es geht, wie schon angedeutet, gerade um HTML. Das heißt, wir haben das ganze Kapitel Schrift und Zeichen jetzt sozusagen auf der Ebene dessen, was wir wirklich sehen und wie wir die Dinge, die wir sehen, auf dem Rechner realisieren, wenn wir eine Schrift anschauen, einen Text anschauen, angeschaut, haben eine ganze Menge Gestaltungsregeln dazu angeschaut, der Hintergrund für Gestaltungsregeln. Jetzt gibt es aber eine Sorte Text, die für uns ganz besonders wichtig ist. Das ist Text, wie er uns eben im World Wide Web begegnet. Und da muss man natürlich relativ genau verstehen, wie das funktioniert. Deswegen ein eigener Abschnitt und ein sehr ausführlicher Abschnitt über Hypertext und HTML. Das ist jetzt für, sagen wir, eine Informatikvorlesung ausführlich, weil ich zwei Vorlesungen über HTML rede. Ich habe schon mal angedeutet, wenn Sie jetzt in eine Schulung irgendwo in der Industrie gehen würden, dann würden Sie zum Thema HTML mit Sicherheit nicht mit zwei Doppelstunden wegkommen plus eine Übung, sondern da wird man vielleicht ein ganzes Semester drauf spendieren, das im Detail zu machen. Das heißt, wie so oft ist es jetzt eigentlich nur ein Einstieg, der Ihnen hilft, sozusagen selber weiterzuarbeiten. Also vertrauen Sie nicht darauf, dass alles, was man zu dem Thema wissen muss, wirklich in der Vorlesung vorkommt. Aber das Thema hatten wir ja schon des Öfteren diskutiert. Also zunächst mal zum Thema Hypertext und HTML ein paar ganz allgemeine Bemerkungen. Hypertext habe ich jetzt einfach so gesagt, ohne irgendwie das groß zu erklären. Das muss man natürlich noch nachholen. Hypertext ist eine bestimmte Art von Text, der ganz anders funktioniert, als wir es bisher sozusagen bei linearem Text gewöhnt sind. Also das geht zurück auf Ted Nelson. Und der hat damals gesagt, das ist ein nicht sequenzielles Schreiben. Also sequenziell, wenn Sie ein Buch lesen oder einfach einen Artikel in der Zeitung, auch so eine Folie lesen in der Regel, dann funktioniert das so, dass das alles ganz sequenziell aufgebaut ist. Sie haben den ersten Absatz, zweiten Absatz, dritten Absatz, vierten Absatz, das liest man in der Reihenfolge. Es gibt verschiedene Strukturebenen, es gibt auch die erste Zeile, die zweite Zeile, den ersten Buchstaben, den zweiten Buchstaben, das erste Kapitel, das zweite Kapitel. Das ist also ein bisschen hierarchisch aufgebaut, aber jeweils eigentlich so, dass es gedacht ist, das sequenziell hintereinander zu lesen. Bei nicht-linearem, oder man sagt auch linear zu der Reihenfolge, oder nicht-sequenziellem oder nicht-linearem eben Abfolgen von unseren einzelnen Elementen, schaut das ganz anders aus. Da können Sie vielleicht, wie es hier angedeutet ist, auch in der linearen Reihenfolge durchgehen. Sie haben aber auch ganz andere Reihenfolgen, wo Sie direkt von Absatz 2 in Absatz 4 springen können zum Beispiel, von Absatz 4 zum Beispiel in Absatz 1 zurück, aber nicht in die andere. Oder nicht in Absatz 2, aber in Absatz 3 schon noch. Das heißt, die Struktur, die durchaus unregelmäßig ist. Und so ein Text, der nun so strukturiert ist, dass man ganz bestimmte Pfade gehen kann von einem Teil des Textes zu einem anderen und andere nicht, den nennt man Hypertext. Hypertext ist also ein bisschen formaler gesagt, Information als ein Netz von Knoten, wie hier als Absätze angedeutet, in dem der Leser frei navigieren kann, also nicht daran gezwungen ist, genau in linearer Reihenfolge zu navigieren. Ich habe jetzt, damit man das auch mal sieht, die Folien an der Stelle als Hypertext angelegt. Das heißt, ich bin jetzt auf Information gegangen und habe nicht die nächste, und habe das angeklickt, also nicht die nächste Folie aufgeschlagen. Und Sie sehen, dass an der Stelle einfach eine Folie kommt, die jetzt schauen wir, ob das zufällig die nächste ist. Die ist in dem Fall die nächste. Dann gehen wir nochmal zurück. Wobei das gar nicht selbstverständlich war, dass ich jetzt über den Knopf zurück dorthin gehen konnte. Gehen wir zum Beispiel zu Knoten. Hypertext-Knoten. Das ist jetzt schon die übernächste Folie, auf die ich direkt gesprungen bin. Und ich gehe hier wieder zurück. Und jetzt ist schon die Frage, was heißt eigentlich zurück? Sie haben gesehen, ich bin jetzt bei diesem Rückwärtsklick sozusagen entlang der Reihenfolge, wie die Folien in der Präsentation angeordnet sind, zurückgekommen und nicht, wie man es eigentlich vom Web gewöhnt ist, zu der zuletzt angezeigten Folie. Also man sieht an dem Beispiel verschiedene Sachen. Erstens, sowas wie PowerPoint ist letztlich Hypertext. Man kann sich darin bewegen, wie man es eigentlich vom Web gewöhnt ist. Sie sehen auch so Effekte, wie das jetzt das Wort Knoten hier anders markiert wird, weil das ein Link ist, wie man so schön sagt, dem wir schon mal gefolgt sind, wie man es im Web eigentlich auch kennt. Was wir auch gesehen haben, ist, dass zum Beispiel die Information, ich gehe jetzt zurück, oder das Kommando, ich gehe jetzt zurück, dass das überhaupt nicht klar ist eigentlich, was das wirklich bedeutet in Hypertext. Das ist also durchaus auch ein nicht triviales Thema sozusagen ist, was eigentlich Navigieren in Hypertext bedeutet. Jetzt gehen wir nochmal zu diesem Beispiel mit der Information in Hypertextknoten. Auf den Anfang, Sie sehen, dass Hypertext ursprünglich, wie der Name sagt, natürlich Text ist. Also ein Textstück, in dem vielleicht noch Abbildungen drin sind. Und meistens ist das so gedacht, wie so eine Folie, dass es eine Seite des Anzeigegeräts ist. So war es ursprünglich gedacht. So ist es auch beim World Wide Web im Prinzip gedacht, dass eine Webseite so ist, dass es ein Bildschirminhalt ist. Ich weiß, dass das heutzutage an vielen Stellen ganz anders ist. Aber so ist zunächst mal der Ursprung von Hypertext, dass man sagt, eine Informationseinheit ist eine Seite. Jetzt haben wir natürlich nicht bloß mit Text es zu tun. Man sagt trotzdem meistens immer noch Hypertext dazu. Aber das, was wir heutzutage als Hypertext anschauen, sind in der Regel sogenanntes Hypermedia eigentlich. Das sind also verschiedene Multimedia-Elemente, die ja genauso wie Text zusammengebaut sind. Also Sie sehen hier eine Animation zum Beispiel, ein Animated GIF, wenn man es technisch verstehen will, was wir auch noch anschauen werden. Es können auch irgendwelche Klänge mit dabei sein. Es können Filme mit dabei sein, die einfach mitten in die Information sozusagen mit, es war ein Film, der Medientechnik gedreht wurde, sind sie im zweiten Semester auch machen. Also irgendwelche Informationen, die nicht wirklich Text sind, sondern multimediale Elemente, insbesondere zeitabhängige Medien, können da auch eingebaut sein. Also das ist alles sozusagen zusammengebaut auf einer Seite, die wir sozusagen anschauen können als auf unserem Anzeigegerät als eine Einheit. Das bedeutet, dass ein Knoten, klar ist die Datenstruktur, wo man sowas ablegen kann, so ein Informationsinhalt. Und Sie haben die Möglichkeit, dort Verbindungen zu weiteren Knoten anzulegen. Das haben wir jetzt schon ausprobiert. Das waren diese Links, wo ich eben vor- und zurückspringen kann zum Beispiel. Ich kann das jetzt zu diesen Verbindungen gehen im Hypertext und sage, das ist eine Verbindung zwischen zwei Knoten. Jetzt klicke ich auf Knoten und bin jetzt über das Stichwort Knoten wieder zurück beim Hypertextknoten. Wobei man natürlich schon merkt, wenn man das jetzt eine Zeit lang macht, das kennen Sie auch vom berühmten Surfen im Web, dass man dann irgendwann mal anfängt, so ein bisschen die Orientierung zu verlieren, in welcher Reihenfolge kommt, ist der Text denn eigentlich ursprünglich aufgeschrieben. Als Gegenleistung dafür bekommt man, dass man nun ganz gezielt eben an die Stelle hinkommt, wo man sich jetzt gerade dafür interessiert. Also ein ganz anderes Lesen eigentlich auch, das man hat. Ja, für Sie ist, wie gesagt, Hypertext wahrscheinlich fast synonym mit dem World Wide Web, weil Sie das irgendwie so gewöhnt sind, und das werden wir uns auch genau anschauen. Ich will bloß klar machen, dass es ganz viele Ansätze zu Hypertext früher gab und auch heute noch gibt. Das PowerPoint zum Beispiel, das ich hier benutze, ist eben auch Hypertext oder Hypermedia. Und dementsprechend gibt es auch ganz verschiedene Namen, wie so ein Hypertext-Knoten heißen kann. Er kann zum Beispiel Lexia heißen oder in frühen Systemen hat der Card geheißen, wie eine Karteikarte, wenn wir uns gleich noch genauer anschauen, oder ein Frame. Oder es ist natürlich auch eine Webpage. Also die Webpage ist nur ein Spezialfall dessen, was man eigentlich seit langem in Hypertext kennt. Was interessant ist an dem Hypertext, ist natürlich diese Möglichkeit sozusagen, sich gezielt zu bewegen von einem Knoten zu einem anderen. Also diese Links, diese Verbindungen. Das heißt, Sie haben eine durchlaufbare Assoziation zwischen zwei Knoten. Und das bedeutet, Sie müssen natürlich auch irgendwo, wo diese Verbindung da liegt, müssen Sie auch ein Element haben, um das zu aktivieren, dass Sie der Verbindung nachgehen wollen. Und die nennt man typischerweise Anker, diese Elemente. Das ist also eine sichtbare Region. In dem Fall wären also die Anker tatsächlich diese unterstrichenen Texte in dem Beispiel, das ich gerade hier habe, die Ihnen sozusagen die Möglichkeit geben, wirklich die Navigation auszuführen. Dort unten wären andere Anker, grafische Anker, die auch relativ weit verbreitet sind. Ein Element, wo ich zurückgehen kann in der Präsentation wieder vor. Also ein Rückwärts- und ein Vorwärtspfeil. Und Sie sehen, wie gesagt, der geht in dem Fall einfach sozusagen vorherige Folie, nächste Folie. Oder dort gibt es, das mache ich jetzt nicht, weil ich sonst wieder hierher navigieren muss, gibt es ein Home, das kennt man aus dem Web ja auch, wo man an irgendeine definierte Startstelle geht. Das wären auch alles Anker im Prinzip. Und den Begriff Anker muss man sich insofern vielleicht merken, weil der dann bei den HTML-Tags eben auch wieder eine Rolle spielt, wie die Dinge bezeichnet werden. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten von Verbindungszielen sozusagen, wo ich hin navigieren will. Ich kann einfach sagen, ich will einen anderen Knoten und die gesamte Information, die in dem Knoten ist, oder ich will in dem Zielknoten einen bestimmten Teil direkt gleich anspringen. Auch das gibt es im Web in HTML. Und das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen, wie das funktioniert. Bevor wir ins Detail jetzt bei HTML einsteigen, denke ich, ist es vielleicht ganz interessant zu sehen, dass das eine Geschichte ist, die eben, oder eine Sache ist, die eine Geschichte hat, sagen wir es so rum. Also ein Name, den man im Zusammenhang mit Hypertext eigentlich kennen sollte, ist Ted Nelson, der also jetzt 70 Jahre alt ist, wie man hier sieht, der Soziologie studiert hat mit Nebenfach Informatik und 1960 in der Studienarbeit, und das sieht auch wieder, habe ich an einem anderen Beispiel schon gehabt, viele Dinge, die wir heute selbstverständlich ansehen, sind tatsächlich ja, Entwicklungen von Studenten in der Informatik. Also hat der ein Textverarbeitungssystem geschrieben, interaktives, und dort diese Idee angelegt, dass man nun über solche Anker an eine andere Stelle springen kann, und hat das dann 65 auf der damals sehr renommierten ACM-Jahrestagung, das ist die American Association for Computing Machinery, präsentiert und hatte damals den Titel Hypertext eben auch benutzt. Das heißt, seit 1965 gibt es das tatsächlich. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Dream Machines, und dort verweist er auch ganz deutlich auf Arbeiten, die ich schon mal angedeutet habe, im Zusammenhang mit Multimedia, nämlich auf den Vannevar Bush. Ja, das war jetzt ungeschickt, was ich da gerade gemacht habe. Das ist der typische Fall, sozusagen fernnavigiert, das war nicht das, was ich wirklich wollte, und der Link. Probleme beim Hypertext-Design, nämlich genau das, was da passiert. Das hatte nämlich nicht auf die Seite von Vannevar Bush gedeutet, sondern auf eine andere. Also Vannevar Bush, den habe ich schon mal ein bisschen erzählt, ja, der ist noch älter sozusagen. Der hat 1945 schon ein Buch geschrieben, ja, ist 1974 gestorben, und das Buch, das er geschrieben hat, heißt As We May Think, und hat diese Memex sich ausgedacht, also eine Memory Extension soll das heißen. Ein Gerät, in dem man sozusagen alles speichern kann, was man an Büchern, Aufzeichnungen, Kommunikationsergebnissen hat, und das sozusagen mechanisiert ist. Also das kann ich schnell ansprechen, was dort ist. Und dort schon in diesem Artikel von 45 gab es diese Idee, dass man die Informationseinheiten natürlich nicht bloß irgendwie abspeichert, sondern dass ich da Verbindungen dazwischen anlegen kann. Und genau das ist das, was dann der Ted Nelson sozusagen als Idee mit aufgegriffen hat. Und er hat dann angefangen, ein System zu entwickeln, von dem ehrlich gesagt nicht wirklich klar ist, was dann daraus geworden ist. Das hieß Xanadu, ist jetzt vielleicht auch nicht im letzten Detail wichtig. Der Name kommt aus dem Gedicht von Coleridge, Kublai Khan, von dem es, also das ist ein alter Palast in der Mongolei, das Xanadu. Und das ist so eine Geschichte, dass der sagt, das Gedicht ist eigentlich unvollständig, weil er im entscheidenden Moment unterbrochen wurde. Und das ist so ein bisschen die Assoziation vermutlich, die hinter dem Xanadu steckt. Also sozusagen, man soll nichts vergessen, sondern man soll eben auch nach einer Unterbrechung wieder weiterarbeiten können. Also Gedächtnis bedeutet auch Freiheit, kreativ zu arbeiten. Ja, und die haben immer wieder an dieser Software gearbeitet. Seit 1974, letztlich ist es dann, ich habe jetzt gerade mal neu auf die Webseite geschaut, seit 1999 ist es angeblich ein Open-Source-Projekt. Es gibt immer wieder Begeisterte, die daran arbeiten, aber letztlich ist dieser allererste Autor, der ein Hypertext-System entwickelt hat, naja, sozusagen nicht wirklich erfolgreich gewesen damit. Es gibt andere, die dann wirklich was damit gemacht haben. Das ist jetzt so die Timeline sozusagen, die Geschichte von Hypertext. Bloß um mal zu sagen, eigentlich Ideen dafür gab es ja ganz früh schon, habe ich ganz vorne mal den Erasmus von Rotterdam hingeschrieben. Das war der Erste, der sowas wie Querverweise in Büchern gemacht hat. Der hat gesagt, siehe Seite so und so in meinem Buch. Behauptet man jedenfalls, dass das der Erste war. Was ja im Prinzip schon so eine Idee ist von einem nichtlinearen Lesen, von einem Springen auf eine andere Seite. Wenn mich das jetzt interessiert, dann blättere ich einfach dorthin. Ja, über Vannevar Bush habe ich was erzählt. Doug Engelbart ist so ein sehr früher Pionier von User-Schnittstellen. Der hat im Prinzip auch sowas wie Hypertext-Systeme schon in den 60er Jahren gebaut, parallel zu Ted Nelson. Und so richtig los ging das dann eigentlich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also da ist an der Carnegie Mellon University ein sogenanntes Knowledge Management System entwickelt worden, das schon wirklich ein Hypertext-System eigentlich war. Gleichzeitig kam am Xerox Research Lab die objektorientierte Programmierung auf mit Smalltalk, und dann gab es in den 80er Jahren eigentlich das erste wirklich kommerziell erfolgreiche und sehr viel benutzte Hypertext-System von Apple Computer, HyperCard hieß das, was ein objektorientiertes Hypertext-System war. Und angeregt unter anderem durch das HyperCard und auch die andere Vorgeschichte ist dann 1989 am CERN in der Schweiz von Tim Berners-Lee und Robert Caillaux die Entwicklung vom World Wide Web sozusagen das erste Mal gestartet worden. Im Prinzip als ein internes Wissensmanagementsystem für die physikalischen Experimente, die am CERN ausgeführt werden, wo man ja das Problem hatte, dass man Wissenschaftler aus vielen Nationen eben zusammenbinden muss, dass Informationen verteilt in den einzelnen Heimatinstituten der Leute entstehen oder bereitgestellt werden, aber dann am Beschleunigerlabor in Genf eben zur Verfügung stehen müssen, zusammengebunden werden müssen. Das war damals so die Kernidee, warum man gesagt hat, man braucht eigentlich ein System, wo man diese ganze Information, die die Leute haben, vernünftig zusammen organisieren kann. Und da haben wir gesagt, nehmen wir halt die Idee von Hypertext dafür. Das klassische Vorbild für Hypertext ist eigentlich, wie gesagt, das HyperCard. Dort hat man am meisten von den Konzepten, die man jetzt gerade gesehen hat, schon drin gehabt. 1987 wurde immer wieder nachgebaut. Im PowerPoint haben sie im Prinzip auch einen Nachbau von HyperCard drin. HyperCard ist so die Idee, sie haben statt der Knoten haben sie eine Metapher eigentlich von Karteikarten. Man stellt sich vor, das ist ein Karteikartenstapel. Jede Informationseinheit ist eine Karteikarte und da gibt es natürlich auch eine natürliche Ordnung. Die Karten liegen in einer bestimmten Reihenfolge. Man kann sie allerdings auch wie bei Karteikarten auch umsortieren mit bestimmten Befehlen. Was interessant war, ist, dass Hypercard von Anfang an, und das gehört eigentlich zu Hypertext im Prinzip ja dazu, zwei Modi hatte, einen Anzeigemodus und einen Autorenmodus. Und man kann den Autorenmodus sperren bei einem Karteikartenstapel, wenn man nicht will, dass Benutzer den verändern. Man kann aber auch freigeben natürlich und insbesondere wenn man einen neuen Stapel macht, braucht man den Autorenmodus. Und das ist ein ganz kleiner Unterschied eigentlich. Letztlich interagiert man mit dem System fast genauso, wenn man was verändert dran, als wenn man es anzeigt. So ein bisschen, wie Sie es vielleicht bei PowerPoint ja auch kennen, wo das ja auch davon inspiriert wurde, wo ich einfach ein Textelement oder ein Bild oder so auf den Schreibtisch legen kann, dorthin und her schieben und dann gehe ich in den Präsentationsmodus, dann kann ich es nicht mehr hin und her schieben, aber zum Beispiel aktivieren, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, indem ich draufklicke. War also schon ein grafischer Editor da drin und es gab eine Programmiersprache, die schon komplett objektorientiert war, die hieß HyperTalk und es gab auch schon Medienintegration, also Musik zum Beispiel, Bilder und so weiter. So muss man sich das vorstellen, das ist ja, wie gesagt, 1987 auf den ersten grafischen Oberflächen, der alte kleine Mac war das, der berühmte, auf dem das zuerst lief. Und es hat wirklich ausgesehen, die meisten Anwendungen, die gemacht hat, haben wirklich ausgesehen wie Karteikarten, ne? Wo man so zum Beispiel Kontakte verwaltet, wie man es heute sagt. Aber da gab es eben auch diese Schaltflächen schon, die wir kennen, vorwärts, zurück, home, und eben Schaltflächen, mit denen man irgendwelche Zusatzfunktionen aufrufen kann, zum Beispiel die Karte zu löschen oder eine neue Karte. Und wenn ich jetzt in den Autorenmodus schalte, dann habe ich eben die Möglichkeit, zum Beispiel den Knopf finden zu nehmen, woanders hinzuschieben, zu löschen. Ja? Ja, richtig, so würde ich das sehen. Ja. Also das HyperCard war insofern, das kommt irgendwo auf einer anderen Folie auch mal, das HyperCard ist insofern einen großen Schritt voraus dem HTML, das nachkam, als es eine objektorientierte Programmiersprache eigentlich dahinter hat, wo ich eben Objekte frei platzieren kann und auf denen sozusagen dann spezifizieren, was passiert, wenn irgendeine bestimmte Aktion ausgelöst wird. On-Click mache ich das, wenn On-Move mache ich irgendwas anderes. Ich kann also ganz verschiedene Ereignisse abfangen, Nachrichten sozusagen, die dem Objekt geschickt werden und dann flexibel darauf reagieren. Und das ist vielleicht so ein bisschen, deswegen sage ich auch HyperCard jetzt als Beispiel, so ein Indiz dafür, Hypertext und HTML ist bestimmt nicht dasselbe. Hypertext kann viel mehr und HTML ist eben ein historischer Zufall, der wichtig geworden ist, aber wird mit Sicherheit auch nicht das Ende der Entwicklung von Hypertext sein. Ja, bevor wir in das HTML dann wirklich einsteigen, vielleicht noch ein paar Bemerkungen, dass Hypertext zu entwerfen natürlich nicht ganz so einfach ist. Sie haben jetzt schon beim Durchlaufen gesehen, ein Problem ist wirklich Navigationspfad versus Ordnung der Knoten. Also die Knoten haben zum Beispiel in dem alten HyperCard oder in PowerPoint haben die eine klare Reihenfolge. Foliennummer haben wir hier unten, die einfach linear durchzählt. Und diese Knöpfe, die ich vorher hatte, Pfeil vor und zurück, die gingen einfach auf die eins niedrigere oder eins höhere Foliennummer. Eine andere Interpretation, die von Webbrowsern viel mehr können, ist, dass so ein Rückknopf einfach zur zuletzt besuchten Seite geht. Da wird also ein Stapel, so ein Stack von besuchten Seiten aufgebaut und man geht zu der letzten zurück. Und das ist natürlich zunächst mal eigentlich ein bisschen verwirrend, dass man eigentlich beide Navigationsmöglichkeiten hat. Das ja, findet man letztlich auch in Webanwendungen, dass Benutzer dadurch verwirrt werden. Also zum Beispiel zur nächsten Karte. Ich habe auch einen ganz kleinen Text sozusagen aus dem Hypertalk, mal ein kleines Stück Hypertalk sozusagen hier hingeschrieben, dass Sie auch ein bisschen vorstellen können, wie das ging. Also das geht so, dass man in Hypertalk eben in dem Autorenmodus das entsprechende Element, zum Beispiel den Pfeil oder so, anklickt und dann sagt man, wie das Skript editieren und dann schreibt man da rein, on mouse up, go to next card. End mouse up beendet also bloß diesen Event-Händler. Das heißt, wenn die Maus darauf klickt, dann gehe zur nächsten Karte. Und da ist natürlich die Frage, was ist next card? Also in Hypercard war es tatsächlich eben die nächste Karte im Sinn der Stapelreihenfolge der Karteikarten. Ja, darüber habe ich gerade geredet, dass es ein dynamischer Zugangspfad ist. Und es ist schon grundsätzlich eigentlich, wenn man Hypertext systematisch anwendet oder konsequent anwendet, sage ich mal, ein Labyrinth, das man da aufbaut, in dem man sich ganz schnell auch verlieren kann. Das heißt, wenn jemand ganz klare Strukturen sucht, Kategorien sucht, Dinge anordnen will in so einem Raster, dann ist Hypertext, so wie es zunächst mal daherkommt, eigentlich noch nicht geeignet. Da muss man eine Menge dazu tun, muss man extra Strukturen obendrauf legen, was schon geht. Also zum Beispiel eben eine Baumstruktur wirklich genau zu definieren. Ich kann mich hierarchisch durch eine Datenstruktur von Knoten eben durchklicken, was man eigentlich kennt vom Buchen, Inhaltsverzeichnis. Oder ich kann, denken Sie bei E-Commerce-Anwendungen zum Beispiel, wo man sagt, jetzt ist man am Einkaufen, jetzt ist man dabei, seinen Warenkorb zusammenzustellen, jetzt ist man dabei, den zu bestätigen, zu bezahlen oder sowas, wo man genau weiß, wo bin ich in einem bestimmten Ablauf, so eine relative Position. Was man eigentlich im Buch auch hat, wenn ich schon bloß auf den Finger irgendwo im Buch drin habe, sehe ich, wenn ich oben oder unten, Bookmarks gelten so als was ganz Elektronisches, gibt es natürlich bei Büchern auch. Und zu einem gewissen Grad eigentlich auch die Idee von Suchmaschinen, die vielleicht das Radikalste ist, was man auf elektronischen Hypermedien hat, zurzeit jedenfalls, gibt es irgendwie ein Buch mit dem Register, bloß dass die Suchmaschinen halt sozusagen ein sehr umfangreiches Register anlegen, was eben im Prinzip fast alle Worte, die in dem Text vorkommen, archivieren, was beim Register natürlich viel zu umständlich wäre. Aber letztlich sieht man an allen diesen Dingen, die man so hat, also bestimmte Strukturen der Navigation, Lesezeichen, Suchmaschinen, dass eben das Hypertext alleine die Informationsbedürfnisse sicher noch nicht löst. Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass Hypertext jetzt eine Struktur ist, in der vielleicht jeder auf seine Art durchläuft, aber die Frage, ob jeder Benutzer tatsächlich genau das findet, was er braucht, das braucht man eigentlich, wenn man die berühmten Fragen kennt, dass der eine sagt immer, wir zum Beispiel, das steht auf unseren Webseiten und jemand von Ihnen zum Beispiel sagt, aber das habe ich nicht gefunden, kennen das Spiel. Es ist nicht ganz so einfach für die jeweils richtige Gruppe im Hypertext die Informationen so verfügbar zu machen, dass sie es auch finden. Interessant ist die Interaktivität. Also das ist ein ganz schwerwiegendes Thema bei HTML. Die historischen Hypertext-Versionen, Memex, Xanadu, Hypercard, die hatten alle den Lesemodus und den Autorenmodus. Das heißt, ich kann im Prinzip, wenn ich dazu berechtigt bin, zumindest kann ich eine Seite auch verändern. Jetzt habe ich da auch www hingeschrieben. Das ist tatsächlich so, dass in den Urfanfängen sozusagen des World Wide Web, dass der Tim Berners-Lee seine Konzepte dafür erarbeitet hat, das auch so gedacht war, dass man die Webseiten jederzeit in dem Programm, das man heutzutage Browser nennt, modifizieren kann. Es gibt auch Browser, die das zu einem gewissen Grad unterstützen. Da hat die ersten Versionen bei Netscape und so gab es sowas. Da gab es einen langen Streit in der Anfangszeit des WWW im Wesentlichen. Ja, man kann das Buch von Tim Berners-Lee lesen, Weaving the Web, da kann man es sehen, zwischen den Leuten, die Browser implementieren mussten, Andresen zum Beispiel, die das Mosaik gemacht haben, was dann später Netscape wurde und heutzutage sozusagen in Firefox aufgegangen ist. Die haben stark darauf gesetzt, ein reines Leseprogramm zu machen, einfach weil das viel einfacher ist. Während der Tim Berners-Lee immer gesagt hat, das ist ein Medium, das man verändern können muss. Jeder soll im Prinzip was draufschreiben können, soll kommentieren können, soll seine Dinge eintragen, weil man das fürs Wissensmanagement auch braucht. Was natürlich alles viel komplizierter macht, weil sie dann, wenn sie es real einsetzen, wissen müssen, wer hat welches Recht, was zu verändern. Muss hoffentlich vielleicht jeder alles verändern. Sie kennen es bei Wikipedia so ein bisschen das Problem, was passiert, wenn jeder alles verändert. Und eine Versionsverwaltung, dass man wieder zurücksetzen kann, wenn jemand eben irgendwas unsinnig verändert hat oder Informationen gelöscht hat, die nicht gelöscht gehört. Das waren die Gründe, warum die Leute von Mosaic gesagt haben, das wird uns jetzt aber ein bisschen zu viel, wir wollen eigentlich bloß ein Anzeigeprogramm. Und wenn man sich das anschaut, so ein bisschen ändert sich das jetzt, ganz viele Jahre danach, 20 Jahre danach ungefähr, dass man merkt, man braucht es doch, diese Interaktivität. Es gibt verschiedene Effekte, also wenn bei Foren oder Linksammlungen, bei Content-Management-Systemen, die allerdings meistens nicht für jeden Benutzer veränderbar sind, bei so Beurteilungssystemen, wo jeder bei eBay oder so seine Kommentare abgeben kann, oder auch bei den sogenannten Wikis. Das sind alles Entwicklungen, wo man merkt, die Wikis sind übrigens bloß jetzt populär und eigentlich auch schon ziemlich alt, wo man merkt, die Leute wollen eben doch interaktiv damit arbeiten. Und im Prinzip ist das sozusagen eine Schwäche in dem alten WWW, die ja in der ersten Realisierung nicht wirklich umgesetzt wurde, an der wir jetzt sozusagen nur noch ein bisschen knabbern. Eine zweite Schwäche, die sozusagen in dem WWW auch als Geburtsfehler mit drin ist und in vielen anderen Systemen auch schon mit drin war, ist das Problem, wie weit Verbindungen sozusagen in beiden Richtungen traversierbar sind. Also in Hypercard oder im World Wide Web ist es so, dass ein Link von einer Seite A auf eine Seite B zeigt, aber wenn ich die Seite B habe, dann finde ich die Seite A nicht wieder. Das heißt, wenn ich direkt auf die Seite B komme, dann weiß ich nicht, welche Seiten haben auf diese aktuelle Seite gezeigt. Was ein Problem ist, wenn ich diese Seite nämlich zum Beispiel irgendwo anders hin bewege, wenn ich deine Adresse verändere, dann zeigen plötzlich alle Links, die auf diese Seite B gezeigt haben, ins Leere. Deswegen ist ein ganz nennenswerter Anteil der Links, die Sie im WWW finden, sinnlos, weil die einfach bloß zu einer Fehlermeldung führen. Xanadu zum Beispiel hat von vornherein erwartet, dass Verbindungen bidirektional sind, was technisch auch kein großes Problem ist. Also da haben Sie die Seite A, da haben Sie die Seite B. Und im Prinzip ist es kein Problem, dass an der Seite B eine Datenstruktur da ist, die eben zurückverweist auf die Seite A und auf andere Seiten, die vielleicht auch auf diese Seite B verweisen, also die grüne hier. Und wenn ich jetzt die Seite B irgendwo anders hin bewege, dann habe ich ja hier genau die Liste der Seiten, die ich sozusagen benachrichtigen muss, und wo ich sagen muss, da muss der Link entsprechend verändert werden. Es gibt auch verschiedene Ansätze, um HTML in der Beziehung wirklich aufzuwerten und zu verändern, die sich allerdings nicht wirklich als Standard bis jetzt durchgesetzt haben. Das ist also ein weiteres ganz elementares Designproblem, das Sie eben jetzt vielleicht im Gebrauch von Hypertext immer erleben, was aber eigentlich nicht wirklich sein müsste. Also was man so ein bisschen sieht, es ist ein historisches Gebilde halt, das WWW, mit dem wir dort sozusagen zu leben haben. Was aber jetzt nichts daran ändert, dass wir das natürlich lernen müssen und können müssen, was das wirklich ist. Das heißt, ich werde jetzt nach dieser Vorrede, die Ihnen hoffentlich zeigt, das ist nicht das allein Seligmachende, natürlich versuchen, das ein bisschen nahezubringen, wie was man verstehen muss, um Webseiten zu produzieren. Hier unten habe ich einen Link angegeben. Das ist der Fall, wo Literatur sehr einfach zu erledigen ist. Das ist eine Webressource, selfhtml.org, die sich erst nicht zum Teil durch Werbung oder vielleicht auch durch freiwillige Beiträge sozusagen finanziert. Auf jeden Fall eine kostenlose Ressource, die jeder nutzen kann und die ein sehr schönes Nachschlagewerk zu HTML und vielen auch Fragen rundherum ist. Also ganz ehrlich, glaube ich, für einen Hausgebrauch wird man nicht viel mehr zunächst mehr brauchen. Es gibt vielleicht dann Spezialfragen, wo man nicht ganz zu Rande kommt damit, aber das ist schon sehr, sehr ausführlich, umfangreich und auch sehr zuverlässig, didaktisch auch schön gemacht. Also kann man unbedingt empfehlen. Natürlich gibt es auch viele Bücher dazu, da will ich jetzt gar keine Empfehlung geben, weil es da einfach sehr, sehr viele Alternativen gibt. Ja, vielleicht was ganz Allgemeines zuerst mal. Was ist das denn überhaupt? Also wir haben Hypertext im World Wide Web. Das ist jetzt noch ein bisschen was anderes als das Konzept von Hypertext, wie wir es vorher angeschaut haben bei Hypercard oder bei PowerPoint, wo das ja insofern noch einfacher war, als dass die ganze Information, die da so navigiert wird, ja, wo ich mit Links vor- und zurückspringe, die liegt ja auf einem Rechner, auf einer Festplatte sozusagen, oder sind auf den Festplatten, die auf einem Rechner da sind. beim World Wide Web, darum heißt es ja auch worldwide, ist die Idee, dass der Hypertext eben weltweit verteilt ist. Das heißt, ich habe im Prinzip die Möglichkeit, Text auf ganz verschiedenen Rechnern in ganz verschiedenen Regionen der Welt miteinander zu verbinden. Das ist das, was wirklich eigentlich die Stärke ausmacht und warum sich das, denke ich, auch dann an so vielen Stellen durchgesetzt hat als DIA-Standard. Der Ansatz, warum er das gemacht hat, wie gesagt, kommt einfach aus der Wissenschaft vom CERN, weil die eben ein Labor in USA, in Italien, in Deutschland oder so haben und die alle sich treffen in Genf und dort ihre Informationen zusammen integrieren müssen. Ja, ich habe schon gesagt, Medientypen gehören eigentlich zur Hypermedia dazu. Das ist bei HTML zum Teil gegeben. Grafik geht ganz gut. In dem Moment, wo sie andere Medien integrieren, wie zum Beispiel Sound oder Video, wird es schon ziemlich begrenzt eigentlich, was man da machen kann, weswegen sich auch andere Standards wie Flash zum Beispiel da sehr stark durchsetzen. Ich habe gesagt, es ist linearer Text eigentlich, den man hinschreibt. Sie haben kein Objektkonzept im eigentlichen Sinn, was von Anfang an sozusagen technologisch nicht wirklich auf der Höhe der Zeit war. Sie haben ganz wenig Interaktivität, was auch eine Designentscheidung war, die sehr früh getroffen wurde. Das heißt, Sie können die Webseiten nicht verändern, was letztlich dazu führt, dass es viele, viele Zusätze gibt und Skriptsprachen, mit denen man umständlich mit Programmen dann sowas letztlich doch wieder realisiert, sich einen Kommentar abgeben kann für eine Seite. Das werden wir uns auch ein bisschen anschauen, wie sowas funktioniert. Aber das ist zunächst mal einfach vom Design her nicht wirklich vorgesehen. Was interessant ist natürlich und was irgendwie völlig klar ist für jeden heutzutage, ist, dass der Verbreitungsgrad enorm ist und die Informationsdichte auch sehr gewaltig ist, einfach auch das Volumen, das da drin steckt. Das ist, wie gesagt, wenn man jetzt zurückdenkt an die Zeit, 89 oder so, wo wir angefangen haben, an Universitäten Webseiten aufzubauen. Also die ersten Webseiten, mit denen wir zu tun hatten, waren solche für Lehrveranstaltungen zum Beispiel. Damals war das noch eine rein akademische Veranstaltung und es hat irgendwie keiner wirklich daran gedacht, irgendwie kommerzielle Dinge zum Beispiel beim Web zu machen. Und das hat dann natürlich zu diesem, also die Tatsache, dass praktisch jeder Zugriff dazu hat, dass die Browser praktisch überall installiert sind, dass Firmen Angebote darüber machen, hat zu dieser massiven Informationsflut geführt. Es gibt so Schätzungen, ich habe jetzt absichtlich keine Quellen dafür angegeben, weil diese Zahlen eigentlich nicht wirklich viel wert sind. Zwei Stellen, die man findet, wenn man jetzt so ein bisschen im Web schaut, was ein bisschen danach googelt, wie groß denn eigentlich das World Wide Web ist. Es heißt angeblich, 2001 wären es ungefähr 20 Terabyte gewesen, was irgendwie recht wenig ist für heutige Maßstäbe, wenn man jetzt 2007 dran denkt, dass wir auf unserem Server im Keller einige Terabyte Platten allein haben und dass, wenn man einen neuen Rechner kauft, schnell mal ein halbes Terabyte da drin ist. Also man sieht auch, wie schnell das geht. 2004 wird behauptet, waren es schon 10 Petabyte und heutzutage sind es sicher noch deutlich mehr. Da muss man vielleicht an diese ganzen Abkürzungen hier ein bisschen achten. Das wird Ihnen mit Sicherheit noch ganz heftig begegnen im Laufe Ihrer weiteren Entwicklung, weil bis jetzt sind wir ja an Megabyte und Gigabyte gewöhnt so ein bisschen, die sind üblich. Der nächste Schritt danach, und das sind immer tausender Schritte, also ein Dreier in drei Nullen hinten dran oder ein Dreier in der Exponenten obendrauf. Der nächste Schritt sind eben diese Terabyte, dann kommen die Petabyte, das nächste kommen die Exabyte und die werden sicher ziemlich bald eine Rolle spielen. Es gibt schon eine Firma, die so heißt. Wir haben ja nachgeschaut, man braucht sich keine Sorgen machen, dass diese Silben ausgehen. Also die sind definiert bis 10 hoch 63, das ist dann Lunabyte. Und was übrigens auch interessant ist, wenn man an der Stelle dann nachschaut, wie diese großen Zahlen abgekürzt werden, es gibt eine ganz große Zahl, das ist 10 hoch 100 und deren Name heißt Google. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Das ist der Namenspate für die Firma Google gewesen. Also die haben sozusagen die höchste Bezeichnung für eine Zahl, die man so kennt in der Umgangssprache, eben kommt aus der Astronomie des Google für 10 hoch 100, haben die sozusagen so als Maßstab schon gesehen für das, was irgendwie das Volumen sein wird, mit dem sie zu tun haben. Also an 10 hoch 100 werden sie wahrscheinlich so schnell nicht hinkommen, aber groß, sehr groß soll das heißen. Die Vernetzung ist extrem stark, also diese Zahl finde ich ganz beeindruckend. Ob es stimmt, weiß ich nicht wirklich, aber solche Firmen wie Google können das im Prinzip ja fast messen, dass Webseiten eigentlich so stark vernetzt sind, dass es relativ wenige Schritte, also unter 20 Schritte braucht, um von irgendeiner Seite zu irgendeiner anderen zu kommen. Ja, was ist das eigentlich? Also da muss man jetzt verschiedene Sachen verstehen. Also die drei Abkürzungen begegnen einem ja immer wieder. WWW für World Wide Web. Manche Leute sagen auch noch das Internet dazu, was noch ein Kapitel für sich ist. HTML, was wir gerade lernen wollen. Und dann sieht man ja, dass die Adressen immer mit HTTP angehen. Das muss man jetzt erstmal ein bisschen auseinanderdröseln, was das alles ist. Also das Wichtige ist schon mal, das sind Standards, um die es hier geht. Und es gibt bei Standards verschiedene Gremien, die in der Lage sind, Standards zu definieren. In dem Fall ist das ein ganz interessantes Gremium. Das hängt damit zusammen, dass das die gesamte Internettechnologie sozusagen eine Graswurzeltechnologie ist, die von unten gewachsen ist und nicht von einer staatlichen Organisation oder so zentral definiert wurde. Das ist die entscheidende Standardisierungsorganisation, ist die IETF, die Internet Engineering Task Force, was ursprünglich eigentlich ein Zusammenschluss von engagierten Privatleuten und vor allem Wissenschaftlern war, inzwischen aber auch ganz stark von der Industrie natürlich mit dominiert wird. Also die Industrie fängt an da, oder hat, das heißt fängt an, hat das ganz massiv betrieben, dass sie eben dort ihre Interessen auch in diesen Gremien vertreten. Und zum Beispiel das sogenannte HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, ist eben so ein Standard, der von der IETF definiert wird. Und da können Sie unter IETF.org können Sie schauen, was die alles machen. Und da gibt es die Standarddokumente auch zum Lesen. Und da ist das eben so definiert, dass jeder weiß, was das tatsächlich bedeuten soll. Aber wenn man sagen muss, diese Internet Engineering Task Force, die interessiert sich mehr für die Technologie, wie die Kommunikation im Internet überhaupt funktioniert. Und das Internet ist ja was anderes als das World Wide Web. Das Internet ist im Prinzip die Struktur, wie sie viele Rechner auf der Welt mit Kommunikationstechnik und sogenannten Protokollen, wie die sich unterhalten können, miteinander verbinden. Und gerade noch sozusagen zum Bereich des Internets gehört ein Protokoll, mit dem man Webseiten, HTML-Seiten übertragen kann, nämlich das Hypertext Transfer Protocol. Aber was jetzt tatsächlich auf diesen Webseiten steht, wie das HTML zu interpretieren ist, das ist eine spezielle Anwendung des Internets. Im Internet kann man viele andere Sachen machen. Kann man E-Mail schicken, kann man Videos übertragen, Fernsehen, das Telefonieren, alles das geht über das Internet. Und das World Wide Web ist nur ein Spezialfall einer Anwendung auf dem Internet. Ja? Hm? Ja, das liegt daran, dass die Browser sozusagen so schlau sind, dass sie in der Regel davon ausgehen, dass wenn sie nichts sagen, dass sie dann HTTP meinen. Da wird das HTTP quasi ergänzt. Also wir werden dann gleich nochmal die Adressen anschauen, aber das wird sehr häufig gemacht, dass man das HTTP ergänzt oder dass sogar, wenn nichts dasteht, dass das WWW manchmal auch noch ergänzt wird, aber HTTP, vor allem das Protokoll, wird einfach vom Browser sozusagen dazu gegeben. Was aber zu der Verwirrung natürlich noch mehr beiträgt, dass man glaubt, das Internet und das WWW wäre dasselbe. WWW ist es nur, wenn Sie über das Hypertext Transfer Protocol HTML-Seiten aufrufen. Und diese HTML-Seiten selber, die wir uns jetzt gleich anschauen werden, die werden wieder von einer anderen Organisation, vom World Wide Web Consortium, auch so einer relativ freien Organisation, also nicht staatlich kontrolliert, standardisiert. Da ist der Tim Berners-Lee auch noch durchaus sehr aktiv drin. Ja, jetzt hat sie eben gerade gesagt, HTTP ist das, was wir eigentlich brauchen, bevor wir überhaupt eine Webseite anschauen können. Darum sollte man das zuerst mal verstehen. Wir haben also das Internet, da haben wir eine Menge Rechner. Und jetzt werden Sie es später vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, aber im Prinzip haben Sie zunächst mal eine Kommunikationsmöglichkeit. Ein Rechner kann eine Nachricht an den anderen schicken, kann die adressieren über die sogenannten IP-Adressen. Also haben Sie einen Rechner, Ihren Client, und haben den Browser drauf gestartet. Und wenn Sie jetzt irgendwas eintippen, da HTTP, www.iflmu.de zum Beispiel, dann schicken Sie einen sogenannten Request an den bestimmten Server. Da werden wir auch noch drüber reden, wie eigentlich aus Ihrem Text dann eine IP-Adresse wird, weil Sie geben ja nicht eine Adresse ein, sondern einen symbolischen Namen, www.iflmu.de. Letztlich wird aber daraus dann eine numerische Adresse gemacht, die an den Server geschickt wird. Das Internet kümmert sich darum, das an den Server auszuliefern. Und jetzt kann der Client verschiedene Sachen an den Server schicken. Der kann sagen, und das ist eigentlich das Kernstück von dem HTTP, am häufigsten sagt er GET. Also er gibt dem Server sozusagen einen String, eine Zeichenreihe und sagt, das bezeichnet eine Datei, die du da drüben hast, die hoffentlich im HTML-Format ist, und gib mir den Inhalt. Sagt einfach GET diesen Dateinamen. Das heißt, Sie haben diese zwei Teile. Zuerst muss man den Server identifizieren und dann muss man auf dem Server die Datei bezeichnen, die gezeigt werden soll, und dann sagt man GET, hol mir die. worauf der Server das tatsächlich liefert. Es gibt auch noch andere Varianten, der kann zum Beispiel sagen, plus head, das heißt, gib mir nur die Header, nur die Information, was das für eine Datei ist, ohne die Datei gleich auszuliefern, wenn man die vielleicht anschauen will, ob die im richtigen Format ist für unsere Zwecke oder sowas. Oder, das werden wir auch noch später brauchen, wenn wir dynamische Webseiten anschauen, man kann post sagen, was im Prinzip auch heißt, gib mir die Seiten, aber bevor ich die Seiten geliefert kriege, gebe ich als Browser noch Zusatzinformationen dazu. Die kommen dann hinter in dieser Anfrage, werden einfach dahinter geschrieben, zum Beispiel eben eine Kundennummer oder eine Bezeichnung von einer bestimmten Transaktion, die auf einen Warenkorb bezeichnet oder sowas, könnte dort rübergeschickt werden, dass der Browser dann eben der Server dann die Möglichkeit hat, genau die richtigen Daten sozusagen zu schicken, die noch zum Beispiel personalisiert sind. Außerdem sagt der Browser bei der Gelegenheit, wenn er GET oder eins der anderen Kommandos abschickt, sagt er noch viele Sachen dazu, die ihn selber sozusagen beschreiben. Was wir jetzt für den Anfang bloß brauchen, ist, dass der sogenannte Header mitschickt, wo zum Beispiel drin steht, wer überhaupt ist, was das für ein Browser ist, welche Codierung für die Zeichensätze benutzt wird. Das haben wir uns ja angeschaut, da gibt es ja UTF und ASCII und verschiedene andere Sachen. Ja, ob das ein Browser ist, der vorwiegend interessiert ist an Deutsch oder an Englisch oder Spanisch. Alles das kriegt der Server und schickt dann eine Response zurück, die auch wieder solche Header enthält und als Hauptinhalt den HTML-Code. So muss man sich das grob vorstellen. Wenn Sie eine Idee haben wollen, was eigentlich wirklich passiert, dann gibt es viele Tools auf dem Netz, wo man sowas machen kann. Eins davon, ich hoffe, dass es noch funktioniert, ist das Dump Request. Es gibt aber viele andere Sachen auch, die Sie mit ein bisschen Suchen sicher finden, wo Sie einen Request hinschicken und der Ihnen quasi zurückspiegelt, einfach was Sie jetzt dorthin geschickt haben. Das ist sozusagen sehen, was hat mein Browser jetzt eigentlich abgeschickt. Also zum Beispiel kommt dann diese Ausgabe raus, dass das der HTTP-Request ist, den wir von dieser IP-Adresse, das berühmte Viertupel von Zahlen, was letztlich Ihren Rechner bezeichnet. Also hier, das ist eine IP-Adresse an der Uni, die also eine feste Zuordnung hat. Das heißt, das ist genau der Rechner in meinem Büro. 141.84.86, wenn Sie jetzt über T-Online oder so gehen, dann ist die IP-Adresse immer wieder eine andere, weil die Ihnen dynamisch aus einem Pool von IP-Adressen welche zuweisen. Und das ist der Server, das ist also dieser Dump-Request-Server. Und dann gibt es noch sogenannte Ports, was jetzt im Moment, denke ich, ein bisschen zu weit führt, was sozusagen verschiedene Kommunikationsströme, die stattfinden auf so einem Rechner, zu identifizieren erlaubt. Und 80 hat zum Beispiel meistens mit HTTP zu tun. Ja, man sieht, der hat ihm geschickt, get dump request HTML, also die Datei dump request HTML möchte er haben. Und er gibt auch noch das Protokoll an, HTTP 1.1. Und dann sieht man schon, das ist der Host, der angesprochen wurde. Und der User Agent, Beschreibung des Agenten des Browsers, der Agent heißt in dem Fall ein Programm, das was tut für einen User, also der Browser, da sieht man so, dass das Safari ist letztlich ein bisschen kompliziert beschrieben, läuft auf dem Macintosh, ist eine Mozilla-Maschine, aber ganz hinten steht dann, dass es Safari ist. Das heißt, der Server kriegt durchaus mit, auch wenn Sie zumindest nichts dagegen tun, mit welchem Browser Sie es zu tun haben. Und eine ganze Menge Informationen, zum Beispiel über die Sprachen, dass das also bevorzugt Deutsch ist. Und es kann durchaus eine Menge Zusatzinformationen geben, zum Beispiel, woher man eigentlich sozusagen an die Stelle gekommen ist, jetzt an Dump Request zum Beispiel, dass das über Google gelaufen ist. Sowas kann man dem Server auch mitteilen oder wird automatisch dem Server mitgeteilt, weil das wichtig ist zum Beispiel für Werbung, Statistik und Ähnliches. Sie sehen schon, es ist mehr Information, als Sie vielleicht wollen. Ja, und Server nicht eine Firewall. Ja, das hängt ganz stark von Ihrer Firewall ab und wie die eingestellt ist. Wobei die wenigsten Firewalls dann tatsächlich wirklich die Requests scannen und ausfiltern. Denkbar ist es, dass man die reduziert. Und der Zweck von der Firewall ist natürlich immer, die Informationen zu reduzieren. Es gibt verschiedenste Techniken. Es gibt auch Webseiten, die Ihnen so eine Anonymität sozusagen garantieren, wo Sie hingehen, sich über diese Webseite, die kriegt zwar noch Ihre Informationen, aber von dort aus gehen Sie an den Server weiter und der Server kriegt dann bloß raus, dass das von der anonymen Webseite stammt. Also das ist sozusagen zunächst mal, was überhaupt passiert. Also mein Rechner schickt so einen GET-Request an den Server. Der Server schickt was zurück. Und zwar in HTML, haben wir gesagt. Und, vorwärts wollen wir nicht, rückwärts. Und HTML heißt Hypertext Markup Language. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn eine Markup Language eigentlich? Das kommt im Prinzip aus der Druckersprache wieder. Das ist eine Auszeichnungssprache. Also wenn Sie sich überlegen, wie das war, als man noch sozusagen Texte manuell gesetzt hat, da hat man zunächst mal als Autor einen Text irgendwie dem Setzer gegeben und hat gesagt, dieses Stück, dieses Wort soll fett sein. Das soll kursiv sein. Das ist die Überschrift. Und hat das irgendwie unterstrichen und oder so ein Zeichen daneben gemacht, die markiert haben, das soll fett oder kursiv sein. Und das ist die sogenannte Auszeichnung auf Deutsch. Also in Deutsch heißt es eine Druckersprache, Auszeichnung, Text auszeichnen. Und auf Englisch ist es eben to mark up the text oder die Markup Language ist die Sprache, in der sie sowas auszeichnen. Das ist jetzt auch wieder ein Konzept, das natürlich ganz typisch ist für HTML, aber nicht nur dafür. Also Auszeichnungssprachen gibt es an vielen Stellen. Zwei Beispiele wären LaTeX, das Ihnen irgendwann im Laufe des Studiums mal begegnen wird, wahrscheinlich, wenn Sie irgendwelche Papers schreiben. Oder das RTF, das Rich Text Format, was so eine standardisierte Austauschsprache ist, in der Sie zum Beispiel aus Microsoft Word Texte exportieren können, in anderen Textverarbeitungssystemen importieren, für formatierte Texte. Also dann der Text plus die Frage, was ist fett, was ist kursiv und so weiter mitkommt. Also ein Beispiel jetzt mal bewusst, bevor wir in HTML reinkommen, aus einer anderen Auszeichnungssprache, das ist jetzt dieses LaTeX, was dafür da ist, dass man wissenschaftliche Texte schreiben kann. Dort habe ich alle möglichen Elemente, die mit so einem Backslash anfangen, mit so einem umgefallenen Schrägstrich. Das ist das Zeichen, das nun den Markup auszeichnet, also womit ist sozusagen wirklich die Elemente beginnen, die nicht zum Text selber gehören, sondern nur zur Markierung der Formatierung. Also zum Beispiel ein Paragraph und die geschweiften Klammern, die gehören auch noch zur Auszeichnungssprache. Und das Wort Überschrift ist tatsächlich Text. Ein Backslash, Anführungszeichen, ist ein Hilfsmittel, um deutschen Umlaut darzustellen, dass das nicht Überschrift, sondern Überschrift heißt. Ja, und so, wenn das hier zum Beispiel kursiv sein soll, dann schreibe ich Backslash IT davor. Wenn ich Listen habe, dann schreibe ich vorher Begin Itemize, schreibe für jedes Element Item am Anfang und am End End Itemize. Und so ähnlich schaut RTF auch aus und so ähnlich schaut HTML auch aus. Also wenn Sie jetzt das Gleiche in HTML machen, dann heißen hier zufällig, sind hier zufällig die Elemente der Auszeichnungssprache mit spitzen Klammern markiert. Das hat einen historischen Zusammenhang. Ich werde gleich nochmal sagen, wer genau das sozusagen sich ausgedacht hat. Und man spricht dann von dem sogenannten Tag, das also nun hier anfängt, in spitzen Klammern, das P für Paragraph. Und hier haben Sie, könnte man im Prinzip End-P machen, ist in dem Fall aber weggelassen. Ein BR steht für einen Zeilenumbruch. Da, wo Sie vorher das Ü anders geschrieben haben, schreibt man hier U-Ummel, ganz komisch. Kursiver Text mit einem großen I. Itemize-Listen heißen halt hier UL und LI für die Elemente. Also ein bisschen andere Abkürzungen, werden wir uns noch genauer anschauen. Was es bloß sagen soll, das Beispiel, eigentlich ist es auch wieder eben irgendeine Konvention, die man sich mal ausgedacht hat und ist bestimmt nicht die einzig mögliche. Das ist halt die, die für HTML sich eingebürgert hat und wenn Sie andere Sprachen finden, können Sie sehr oft eins zu eins eigentlich bei Textauszeichnungssprachen das übersetzen und sagen, was hier P heißt, heißt dort Paragraph. Eine Sache ist wichtig dabei. Wenn Sie jetzt Text auszeichnen, dann haben Sie zwei grundsätzlich verschiedene Arten, das zu tun. Sie können sagen, hier ist ein Wort Überschrift und das will ich fett in 14-Punkt-Schriftgröße haben. Dann sagen Sie ganz explizit, wie die Darstellung ist, zu dem jeweiligen Inhaltselement dazu. Sie können aber dann, wenn Sie an vielen Stellen Überschriften haben und jeweils gesagt haben, fett 14 Punkt, und Sie kommen auf die Idee, Sie wollen jetzt die Überschriften fett 18 Punkt machen, dann können Sie das nicht mehr so einfach ändern, sondern müssen sich jede Überschrift suchen und dort das 14 gegen 18 austauschen. Und wenn Sie dummerweise noch andere Sachen haben, die keine Überschriften sind, aber auch 14 Punkt, dann wird es schon gar nicht mehr so einfach, weil Sie gar nicht mehr wissen, ist es jetzt einfach zufällig in 14 Punkt oder ist es eine Überschrift. Da haben wir also ein Problem, dass der Inhalt und die Darstellung ganz stark miteinander vermischt sind. Man kann es besser voneinander trennen, indem man sagt, das ist eine Überschrift der Ebene 1 und irgendwo separat aufschreibt, Überschriften der Ebene 1 werden fett 14 Punkt dargestellt. So was kennen Sie zum Beispiel von Textverarbeitungssystemen, Microsoft Word, wo es diese Formatmöglichkeiten gibt, dass Sie im Formatmenü einstellen können, dass das eine Überschrift ist, normaler Text, Fußnote oder was auch immer. So in dem Sinn kann man ja auch bei der Auszeichnung vorgehen. Das heißt, es ist eine grundlegende Entscheidung, will ich wirklich genau die Formatierung beschreiben oder will ich eigentlich inhaltliche Kriterien sozusagen geben, wo die Darstellung separat getrennt wird. Es ist ganz klar, dass die Trennung von Inhalt und Darstellung Vorteile hat. Ne? Ich kann es leichter ändern. Ich kann, wenn ich jetzt vielleicht ein Gerät habe, wo nicht viel Platz ist, kann ich dort automatisch das ein bisschen kleiner darstellen, also damit verschiedene Plattformen unterstützen. Es werden einfach alle Überschriften einheitlich dargestellt, das kann ich gar nicht verhindern. Das heißt, es sind eine ganze Reihe wirklicher Vorteile, die eigentlich sozusagen die bessere Version erscheinen lassen. Es hat natürlich den Nachteil, dass man so ein bisschen wieder die Kontrolle aufgibt. Man könnte ja vielleicht irgendwie wollen, dass eine Überschrift größer ist als die anderen und das kann man dann natürlich nicht mehr machen. So, aber jetzt wirklich in die Hypertext-Markup-Sprache selber, in das HTML, in dem Sie übrigens beides machen können, sowohl das rein formatierende Markup als auch mehr inhaltlich, also Inhaltdarstellung trennendes Markup. Woher kommt denn das? Ja, wie so viele Sachen geht es auch ganz schön weit in die Zeit zurück sozusagen, nämlich 1969, also für Informatik durchaus graue Vorzeit. Und dort gab es drei Forscher bei der IBM, die hießen Goldfarb, Mosher und Lorry. Und die haben so eine Sprache erfunden, wo sie eine Markup-Sprache gemacht haben, eine ganz allgemeine. Und die hatten das mit den spitzen Klammern auch als Kennzeichen sozusagen eingeführt. Das heißt, die sind eigentlich schuld an den spitzen Klammern. Und weil das so gut passt, haben die ihre Sprache Generic Markup Language genannt, das genau ihren Initialen entspricht, GML. Das ist sozusagen die Wurzel aller dieser Sprachen. Diese Sprache, die übrigens eine bestimmte Eigenschaft hatte, nämlich generisch war, also nicht eine Auszeichnungssprache, sondern eine, bei der ich beliebige Auszeichnungen definieren kann, wie ich lustig bin, was heutzutage viel stärker mit dem sogenannten XML gemacht wird, das muss man auch noch anschauen. Also das hatte diese Sprache damals schon. Die wurde dann ein internationaler Standard. Und dann hat man gesagt, das ist eine Standard Generic Markup Language, SGML oder SGML, amerikanisch ausgesprochen. Also da stecken immer noch die Initialen von den drei Erfindern drin. Das ist eine ganze Zeit später gewesen. Und das war eine richtig komplizierte Sprache. Also eine echte Herausforderung, mit dem Ding zu arbeiten. Allerdings haben damals Tim Berners-Lee und Robert Caillot, als sie das HTML definiert haben, gesagt, wir brauchen eine Markup-Sprache, wir machen nicht irgendwas Neues, sondern wir nehmen das Rahmenwerk von SGML, von dieser Standardized Generic Markup Language, und definieren darin unsere Markup-Sprache, die wir wirklich haben wollen. Und das ist unsere Hypertext Markup Language. Das heißt, die Sprache HTML, wie die es definiert haben, ist quasi ein Spezialfall von dem SGML gewesen, das dann eigentlich auf diese drei IBM-Leute zurückgeht und deswegen hat es auch die Syntax, die damals eingeführt haben. So muss man sich das also zunächst mal vorstellen, wie das historisch entstanden ist. Und diese Sprache wurde dann das erste Mal in einem Browser wirklich angezeigt, der vom National Center for Supercomputing Applications in Illinois entwickelt wurde, dem Mosaic. Und wurde natürlich immer wieder weiterentwickelt und inzwischen ist es nicht mehr ganz so dramatisch, aber noch vor wenigen Jahren war es so, dass die Browser sich auch immer gegenseitig so ein bisschen ausgestochen haben, wer welches Sprachfeature noch zusätzlich anbietet, was dazu geführt hat, dass das HTML sich auch immer weiterentwickeln musste, um dem nachzukommen, was die Browser unterstützen. Das heißt, es gab so eine ganz lebendige Entwicklung von dem HTML. Seit Version 4 ist das so ziemlich zur Ruhe gekommen, da passiert nicht mehr viel. Und seit 2000 gibt es eine neue Entwicklung, dass das HTML in als Spezialfall von XML definiert wird. Das geht jetzt heute ein bisschen zu weit. Das werde ich aber beim Thema XML nochmal ausführlich erklären. Aber XHTML ist eigentlich die aktuelle Version sozusagen von HTML. Ja, was kann ich jetzt in diesem HTML machen? Ich kann für Text Attribute darstellen, festlegen für die Darstellung, also fett, kursiv, solche Dinge. Ich kann ganz spezielle Konstrukte für Textformatierung definieren, das werden wir uns auch anschauen, ist im Prinzip im Foliensatz von heute noch drin, aber wenn wir nicht mehr dazukommen, nämlich zum Beispiel Tabellen, was schon komplizierter ist. Ich kann auch Teile irgendwie dieser dargestellten Information für interaktive Eingaben vorsehen. Und ich kann insbesondere, das was vielleicht am wichtigsten ist für eben das World Wide Web, ich kann Verbindungen legen zu Dokumenten, die dann irgendwelchen anderen Stellen des Web liegen. Das sind so die wichtigsten Dinge, die man mit dem HTML kann. Dann, wie schreibe ich das hin? Ja, mit spitzen Klammern haben wir schon gelernt. Also es geht immer los, spitze Klammern, dann kommt ein Text, den habe ich hier kursiv geschrieben, das ist praktisch ein Platzhalter für einen Text, also der heißt, zu dem sagt man, das ist ein Tag normalerweise. Ich kann also zum Beispiel dieses P für Paragraph, das ist so ein Tag, oder H1 für Heading der Ebene 1, oder Body haben wir vorher schon irgendwo gesehen, oder Head, das sind alles Tags. Und die werden zugemacht sozusagen wie eine schließende Klammer, das ist die öffnende Klammer, spitze Klammer, Tagname, spitze Klammer zu, und dann gibt es eine schließende Klammer dazu, sozusagen jetzt Klammern auf einer höheren Ebene, das ganze Tag als eine öffnende Klammer angesehen, die sich genauso schreiben wie das öffnende Tag, bloß mit einem Schrägstrich am Anfang. Und zwischen den beiden, dem öffnenden Tag und dem schließenden Tag, schreibe ich den Text rein. Das hat man ja vorher schon gesehen, so ein bisschen, also wenn was kursiv ist zum Beispiel, dann schreibe ich spitze Klammer I, spitze Klammer zu, das kursive Zeug und dann, was kursiv gesetzt werden soll, Schluss, spitze Klammer, Schrägstrich I, spitze Klammer zu. Sind eigentlich spitze Klammern, sind kleiner und größer Zeichen. Es gibt auch Texte, die nur einzeln vorkommen, das hat man vorher auch schon mal gesehen, ein Zeilenumbruch, also zum Beispiel bei einem Beispiel. Break, ist einfach bloß an der Stelle so eine neue Zeile. Und was es noch gibt, sind Attribute, das heißt, ich kann innerhalb der spitzen Klammern von dem Tag, kann ich bestimmte Schlüsselworte benutzen und mit ist gleich dahinter einen Wert angeben. Muss ich auch nicht immer ein Wert dahinter stehen, meistens ist es so, dass sie eine Klasse zum Beispiel angeben, welche Art von Text das ist, kann man schreiben, Class ist gleich und eine bestimmte Bezeichnung für die Klasse, das werden wir noch häufig brauchen. Und das geht praktisch bei allen Tags, das Class oder ID oder Language oder Style, das wären solche Attribute, die es fast immer gibt. Aber es gibt auch für einzelne Tags ganz spezifische Attribute. Also wenn Sie zum Beispiel eine Tabelle definieren, dann wollen Sie dort oben zum Beispiel als Attribute sagen, wenn Sie die Tabelle das erste Mal aufmachen, wie viele Spalten und Zeilen die hat. Das gehört als Attribute damit dazu. Und das muss man dann natürlich in der Dokumentation von HTML nachschauen oder auswendig wissen, welche Attribute gibt es denn für welches Tag. Darum ist das ein bisschen ja, Lernerei oder eben viel Nachschlagen. Den Wert, den kann man einfach manchmal direkt dahinter schreiben bei Zahlen. Man kann auch Anführungszeichen drumherum schreiben und so eine Faustregel ist, insbesondere wenn Sie dann an XHTML später denken, dass Sie am besten immer Anführungszeichen benutzen, auch wenn die vielleicht nicht immer notwendig wären. Was komisch ist, wenn Sie in dem HTML-Text selber jetzt einen Zeilenumbruch machen oder Leerzeichen machen, dann werden Sie die in der Ausgabe in der Regel nicht wiederfinden. Die Formatierung wird eben nur durch diese Elemente wie zum Beispiel BR für einen Zeilenumbruch beschrieben, nicht durch das, was Sie in Ihrem Text tatsächlich schreiben. Da können Sie also den Text auch auf eine Zeile schreiben und mittendrin ein BR schreiben und dann wird es natürlich an der Stelle bei BR auf mehrere Zeilen aufgeteilt. Das ist eben ja, was anderes sozusagen, der Eingabetext, an der angezeigt wird. Es gibt auch Kommentare, die man ein bisschen umständlich hinschreibt, mit spitze Klammer, Ausrufzeichen, zwei Striche und hinten wieder vor der schließenden Klammer zwei Striche. Das ist aber ganz praktisch, so wie es ist, wenn man sozusagen bestimmte Teile von seinem Text vorläufig ignorieren lassen will. Praktisches Beispiel, wenn ich jetzt hier mit den Podcasts hier arbeite, dann ist der Podcast-Link schon da von Anfang an und ist als Kommentar gekennzeichnet. Wenn der Podcast hochgeladen ist, dann nehme ich bloß diese Kommentardinger weg und dann ist der Link aktiv. Also das kann man benutzen für solche Dinge. Man kann es auch benutzen, einfach im Text Erklärung irgendwo mit reinzuschreiben, zu sagen, hier beginnt, was weiß ich, der Hauptteil oder irgendwie sowas, was dann nicht angezeigt wird. Ja, hier ist also ein ganz einfaches HTML-Beispiel, an dem man jetzt bloß mal sehen kann, wie das dann wirklich ausschaut. Und da sieht man, dass ein kleines bisschen mehr noch dazugehört, was man wirklich braucht. Das Kernstück ist der sogenannte Body dort unten. Vielleicht schauen wir uns den auch zuerst mal an. Also grob gibt es da so ein bisschen drumherum und mittendrin gibt es den sogenannten Rumpf, den Body. Das wird durch den Tag Body eingeleitet und dort unten ist Ende von Body. Und wenn ich jetzt Text einfach so rausschreiben will, das ist ganz simpel, dann schreibe ich den halt schlicht hin. Wenn ich Zeilenumbruch machen will, sage ich BR. Wenn ich jetzt eine bestimmte Formatierung erreichen will, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich will das in einer bestimmten Schrift darstellen, was schon ein Fall ist, der ganz schön kompliziert werden kann. Dann, was wirklich angezeigt wird, kann man sich nämlich nicht hundertprozentig verlassen. Aber ich könnte sagen, Font Face ist gleich, und hier sehen Sie so ein Attribut, also hier wird gesagt, welcher Font, und der Font, den ich haben will, ist Helvetica, und dort ist Endfont, oder da nochmal mit Times. Warum ich gesagt habe, das kann man nicht wirklich wissen, ob es angezeigt wird, insbesondere wenn Sie ein bisschen exotische Schriften verwenden, kann es natürlich gut sein, dass das Anzeigegerät diese Schrift gar nicht kennt und dann irgendwas anderes machen muss, eine Ersatzschrift zum Beispiel benutzen wird, was letztlich die Entscheidung des Anzeigegeräts bzw. der Benutzer ist, die jetzt zum Beispiel in dem Browser irgendwelche Einstellungen gemacht haben. Die können auch einstellen, dass sie diese Dinge gar nicht wollen, sondern ihre eigene Schrift nehmen. Das ist auch so ein kleines Thema bei HTML, dass es eigentlich für Design nicht wirklich gemacht ist. Also Designer werden mit HTML eigentlich nicht wirklich glücklich, weil man nicht genau kontrollieren kann, was angezeigt wird. Es ist von vornherein eigentlich bloß eine Technologie, die dafür da ist, wissenschaftliche Informationen geschickt miteinander zu vernetzen, und solche Dinge wie Schriften genau zu kontrollieren, waren nie das Hauptthema von HTML. Historisch gesehen, das hat man jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen. Ja, das sind noch Beispiele für Fett und für Kursiv. Das habe ich, glaube ich, ausführlich erklärt. Jetzt muss man natürlich den Bereich drumherum noch mal anschauen. Also es gibt hier oben einen Tag, das heißt HTML, das wird dort unten zugemacht, und wo es ein Body gibt, da gibt es natürlich auch ein Head, also zum Rumpf gibt es einen Kopf. Und der ist in dem Fall auch ganz einfach, da kann ich nämlich den Titel hinschreiben, zum Beispiel einfach als Beispieldokument, und das wird dann im Browser in dem Fenster sozusagen, als Fenstertitel, also oben in dem Titelbalken angezeigt. Damit haben wir schon fast alles. Das Einzige, was dort oben noch steht, ist ein sogenanntes Doctype-Statement, das im Wesentlichen sagt, in welcher Version von HTML der Rest geschrieben ist. Das heißt, der Browser kriegt, wenn er das HTML liest hier, zuerst mal eine Information, anhand derer er sozusagen entscheiden kann, welche Sprache das ist, die dahinter kommt. Dass die meisten Browser das nicht auswerten, ist noch ein anderes Thema, aber so ein Doctype sollte in der Regel dastehen. Und Sie sehen, das schaut ein bisschen kompliziert aus, wenn wir gleich nochmal anschauen, welche das gibt. Im Prinzip, für den Anfang können Sie diese Zeile eigentlich von einem anderen Dokument kopieren und benutzen, so wie sie ist. Damit können Sie mit Ihrem HTML schon wunderbar arbeiten. Ich habe gesagt, Inhalt und Darstellung kann getrennt werden. Also das war jetzt in dem Beispiel noch nicht drin. Ich kann aber nicht nur sagen, das ist eine bestimmte Schrift, also Font, sondern ich kann zum Beispiel auch sagen, das ist eine Überschrift 1, also H1. Oder das benutzt man seltener, ihr könnt zum Beispiel auch Address benutzen, das ist eine Adresse. Das ist auch ein definiertes HTML-Tag. Das habe ich vorher schon gesagt, dass diese Schriften ein Thema für sich sind. Wenn Sie in Ihrem Browser mal unter Einstellungen ein bisschen recherchieren, dann werden Sie ziemlich bald finden, dass es da irgendeinen Dialog gibt, der so ähnlich ausschaut wie der hier, wo Sie Standardschriften angegeben können, die benutzt werden sollen für Schriften fester Laufweite oder variabler Laufweite. Also kennen Sie ja Dikten gleich oder Dikten verschieden. Also eine Schreibmaschinenschrift wäre hier zum Beispiel angegeben, und eine Schrift, die eben für Text in Proportionalschrift angegeben wird. Und dort haben Sie dann solche Möglichkeiten wie zum Beispiel, ich will immer meine Fonts benutzen, und was auch immer die Seite spezifiziert, ist mir egal. Womit Sie für bestimmte Benutzer natürlich sozusagen Komfort haben, dass die vielleicht eine besonders lesbare Schrift einstellen oder eine bestimmte große Schriftgröße, was aber natürlich das Layout sozusagen von vielen Webseiten kaputt macht, wenn die Leute die Webseite entwerfen, sich darauf verlassen, dass Benutzer immer das hier machen, nämlich Use Page Specified Fonts eingestellt lassen, was natürlich auch der Standard ist in den Browsern. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Browser eben durchaus einen ganz großen Einfluss darauf haben, wie die Seite dargestellt wird. Das heißt, wir haben keine Kontrolle über die Darstellung. Wir können de facto sozusagen die Standards, was also eingestellt ist in den Browsern, kann man uns schon erraten, aber wir können nicht wirklich davon ausgehen, dass ein Benutzer irgendwas umstellen in ihren Browsern, dass das dann so angezeigt wird, wie wir es wollen. Ja, es war da vorne dieses Dokument-Typ-Element, das man vielleicht auch noch kurz erklären muss. Das war so ein schrecklich langer String, da kommt er nochmal. Ich habe schon gesagt, es sind verschiedene Versionen von HTML. Brauchen tun sie eigentlich bloß drei, oder vorkommen tun eigentlich bloß noch drei. Wenn man von HTML 4.0.1 ausgeht, leiteten Standard, ist es so, wenn Sie wirklich HTML 4.0.1 haben und keine älteren Sprachelemente mehr drin haben wollen, dass ältere Browser auch sozusagen ignoriert werden, und Version 4 von HTML ist inzwischen nicht mehr so richtig innovativ, muss man sagen. Also diese älteren Browser, von denen die Rede ist, werden sie auf den meisten heutigen Systemen nicht mehr finden. Aber geben tut es schon noch. Also wenn man sagt, wer will das wirklich ganz strikt haben, dann schreibt man diesen langen String und hinten heißt es strict DTD. Und dort oben hinter dem HTML 401 steht, wird nichts angegeben. Wenn man die älteren Konstrukte zum Beispiel zur Textausrichtung noch zulässt oder benutzt, dann schreibt man da oben transitional und loose DTD. Das heißt also, wir sind sozusagen in einer Version, die von den alten, die alten Browser und die neuen unterstützen soll. Ist aber wie gesagt jetzt inzwischen fast historisch, weil es diese alten Browser vor Version 4 kaum mehr gibt. Diese Abkürzung DTD, die darum geistert, die hat schon wieder mit XML zu tun. Das ist eine Document Type Definition. Jetzt werden wir uns auch nochmal genauer anschauen. Im Prinzip die Definition der Sprache sozusagen selber. Ja, und was man schon braucht tatsächlich, sind sogenannte Framesets. Also wenn Sie eine Seite aus mehreren Seiten zusammenbauen, wo verschiedene Elemente oder Bereiche der angezeigten Seite aus verschiedenen HTML-Seiten stammen, dann ist das eben keine HTML-Seite im eigentlichen Sinn, sondern eine Menge von Seiten und dafür gibt es eine eigene Doctype-Definition. Frameset heißt das halt dann. Ja? Eigentlich ist, also wie gesagt, die Browser ignorieren das weitgehend. Im Prinzip ist das eine Dokumentation eigentlich, die sie machen. Im Prinzip sollte man sich immer, wenn man neue HTML-Seiten schreibt, an den aktuellen Standard halten und nicht irgendwas benutzen, was in einem speziellen System irgendwann mal unterstützt war. Also insofern ist es strikt mehr ein Versprechen, dass man sich an den aktuellen HTML-Standard hält. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in dem Self-HTML, in diesem Dokumentationssystem im Web nachlesen, dann finden Sie bei den einzelnen Sprachkonstrukten auch immer spezifiziert, ob es Bestandteil des offiziellen HTML-Standards ist, also insofern zu strikt dazu passt, oder ob es eben ein Konstrukt ist, das spezifische Browser zu einer bestimmten Zeit unterstützt haben. Da gibt es welche, die heutzutage kaum mehr unterstützt werden, welche, die weiter unterstützt werden, welche, die es bloß in aktuellen Browsern gibt. Aber das Beste ist, sich eben an den Standard zu halten. Und das sagt man mit strikt. Ja, der Title habe ich schon mal gesagt. Aber Sie können noch viel mehr in den Kopf, also zwischen Head und Schrägstrich Head reinschreiben. Außer dem Title. Sie können zum Beispiel sagen, wer der Autor ist. Sie können beschreiben, was es ist, was nicht angezeigt wird, aber mit abgelegt und mit übertragen und insbesondere auch lesbar ist für Programme, die gar nicht die Absicht haben, den Text anzuzeigen, sondern bloß den Text zu untersuchen. Das sind die ganz wichtigen Agenten, die von den Suchmaschinen ausgeschickt werden. Also die Suchmaschinen schicken ja sozusagen Software auf die Reise, die die Webseiten einfach durchsucht, Webcrawler oder Spinnen, wie auch immer die genannt werden, die nun sich durchs Web durchhangeln und die Seiten durchlesen und die letztlich dieses Register aufbauen, das zum Beispiel hinter Google oder ähnlichen, der Yahoo und ähnlichen Webseiten, Verzeichnissen liegt. Bei dem Prozess wird natürlich die Description mit analysiert. Das heißt, da können Sie Informationen mit reingeben, die im Text vielleicht gar nicht vorkommt. Genauso Schlüsselworte können Sie dort reinschreiben, die auch den Suchmaschinen zur Verfügung gestellt werden. Sie können zum Beispiel das Datum reinschreiben. Oder Sie können auch was sagen, was gerade diese Suchmaschinenroboter interessiert, also diese Webcrawler, nämlich Sie können verbieten, dass das in die Suchmaschinenregister aufgenommen wird, indem Sie sagen Robots No Index. Also ein Meta-Tag, Name gleich Robots, Content gleich No Index. Das sagt sozusagen, dass die Suchmaschinen sich hoffentlich dran halten, das nicht zu indizieren. Garantie haben Sie keine, denke ich, funktioniert aber schon in der Regel. Es gibt auch noch viel genauere Möglichkeiten, den Inhalt einer Webseite zu beschreiben. Und da rutscht man schon wieder in ein großes Thema im World Wide Web rein. Sie kennen das, wenn Sie mit Google irgendwas suchen, nach einem Stichwort, was weiß ich, Sie haben irgendwas aus der Vorlesung, einen Fachbegriff benutzt und dann stellen Sie fest, dass es dummerweise irgendeine Band gibt, die genauso heißt wie dieser Fachbegriff und da sind die ersten 10 Seiten, die Sie durchblättern, sind nur über diese Band oder so. Das heißt, da wird ja nur der Text sozusagen nur die Zeichenreihe interpretiert und archiviert, weil es nicht wirklich Bedeutung hinter der Zeichenreihe. Und deswegen gibt es Möglichkeiten, sozusagen Semantik noch zusätzlich in die Beschreibung von Webseiten dazuzubringen. Eine Möglichkeit dafür ist das sogenannte Dublin Core Schema. Das kommt von der amerikanischen Großbibliothek in Dublin, Ohio, also nicht das Dublin in Europa. Die haben im Prinzip so ein Schlagwortsystem für ihren Bibliothekskatalog aufgebaut und das dann auf elektronische Kataloge verallgemeinert. Das findet man unter dublincore.org. Und dort gibt es sozusagen Vokabular für bestimmte Begriffe, wie sie ihren Inhalt klassifizieren können. Also zum Beispiel, wer ist der Urheber, der Dublin Core Creator und was. Damit ist sehr genau definiert, was das wirklich ist. Ja, es gibt noch mehr, was man sagen kann. Zum Beispiel können Sie natürlich über Ihr Character Set, über Ihre Codierung was sagen. Zum Beispiel ISO Latin 1 kann man sagen. Oder dass der Inhalt HTML ist. Sie können, was sehr interessant ist, angeben, wie häufig Ihre Webseite aktualisiert wird sozusagen. Also es gibt ja, wenn Sie aufs Web zugreifen, gerade wenn Sie das über große Internet-Service-Provider machen wie T-Online, werden Sie in der Regel nicht direkt auf den Server zugreifen, der tatsächlich die Information hält, sondern in sehr vielen Fällen, gerade bei Informationen, die von vielen Leuten abgefragt wird, werden Sie auf einen Proxy-Server zugreifen, wie man das nennt, der in Ihrer Nähe sozusagen steht, in der Vermittlungsstelle oder so, wo Sie angeschlossen sind. Sie können auch selber Proxy-Server benutzen, an der Uni gibt es auch Proxy-Server. Das sind Server, die sozusagen Seiten zwischenspeichern und dann wieder ausliefern, um die Auslieferung der Seiten flüssiger zu machen, dass nicht alle Requests für häufige Seiten auf den Original-Server gehen. Und da haben Sie natürlich das Problem, wie die zwischengespeichert ist, kann sie natürlich veraltet sein. Es kann nicht das sein vielleicht, was im Original auf dem Server ist, wenn der häufig aktualisiert wird. Und deswegen kann man zu dem Text dazu schreiben, dass der zu einem bestimmten Zeitpunkt verfällt. Dass er zu dem Zeitpunkt einfach aus dem Speicher von Proxy-Servern rausgeschmissen werden soll und eben neu geladen werden muss. Und da haben Sie zwei Möglichkeiten, absoluten Zeitpunkt hinzuschreiben oder eine Zeit, die der gespeichert werden darf. Also man sieht, es sind doch schon eine ganze Menge Dinge, die auch dazukommen, die man letztlich gar nicht sieht. Ja, die HTML-Seite schaut genau gleich aus, ob Sie jetzt Meta-Tags dabei haben oder nicht, aber sie wird vielleicht besser von Suchmaschinen gefunden, wenn Sie Meta-Tags dabei haben. Die Proxy-Server können verstehen, dass die Seite häufiger aktualisiert werden muss. Über solche Dinge, also das ist durchaus nicht unwesentlich. Wenn man den Text selber schreibt, dann muss man natürlich auch ein bisschen anders schreiben, als wenn man jetzt bloß normalen Text schreibt. Das größte Problem sind wieder die Sonderzeichen. Wir haben uns da ja mit Unicode schon intensiv mit befasst, so ganz klassischer ASCII-Code, wo sie eben bloß irgendwie die Zeichen des englischen Alphabets sozusagen benutzen. Der ist harmlos, aber in dem Moment, wo sie deutsche Sonderzeichen haben, wo sie Euro haben, wo sie Copyright-Zeichen oder sowas benutzen, müssen sie natürlich das irgendwie ausdrücken können. Und was dabei ganz schlecht ist, ist über ihre Tastatur einfach dieses Zeichen einzugeben. Das kann, wenn sie viel Glück haben und alle Systeme irgendwie die gleichen sind auf der Empfängerseite, wo es wirklich angezeigt wird und der Server das anständig macht, kann es vielleicht sogar auch mal gut gehen. In allermeisten Fällen wird es nicht funktionieren. Das heißt, sie sollten wirklich sagen, was das für ein Zeichen ist. Und da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Wie gesagt, das direkt einzugeben, was kritisch ist, in der Regel zu Fehlern führt auf irgendwelchen anderen Plattformen, wenn jemand das von Mac aus anschaut zum Beispiel. Sie können die Unicode-Nummer angeben. Was Unicode ist, wissen wir. Und bei allen diesen Zeichendefinitionen schreibt man immer ein Und-Zeichen davor. Und wenn hier einfach Kreuz und eine Nummer kommt, dann ist das die Unicode-Nummer. Oder Sie können explizite Namen angeben. Und für fast alles, was man so häufiger braucht, gibt es explizite Kurznamen. Die gehen auch mit einem Und-Zeichen an und hören etwas verwirrenderweise mit einem Strichpunkt auf. Das ist irgendwie eine komische Verwendung von einem Strichpunkt. Also wenn Sie jetzt wollen, dass in der Ausgabe das Euro-Zeichen auftaucht, dann schreiben Sie ein Und-Zeichen und diesen Kurznamen Euro und dann den Strichpunkt. Und das bewirkt, dass in der Ausgabe an der Stelle ein Euro-Zeichen erscheint, also im Browser angezeigt wird. Diese Dinge müssen Sie sich natürlich auch wieder nicht merken. Zum Beispiel in Self-HTML finden Sie eine Liste von allen diesen Zeichen, die es da gibt. Im Deutschen braucht man ganz häufig diese Dinge, die auch alle ein Und am Anfang und einen Strichpunkt am Schluss haben, die halt die deutschen Umlaute sind. Also das Ä und das Ö und das Ü, klein und groß. Das ist also immer der Buchstabe mit Ummel dahinter. Also A-Ummel ist ein kleines E. Und die SZ-Ligatur, das ist übrigens der einzige Buchstabe meines Wissens, den es nur im deutschen Alphabet gibt, in keiner anderen Sprache. Die Äs und Ös gibt es ja zum Beispiel in Türkisch auch, aber das SZ-Ligatur, also das scharfe S, das sogenannte, gibt es nur im Deutschen. Ich wüsste gar nicht, was eine andere englische Bezeichnung für das Ding ist. Also ursprünglich war es ja ein S mit einem Z zusammengeschrieben, deswegen ist es eine SZ-Ligatur und darum heißt es SZ-Lig. Was man auch noch häufig braucht, sind kleiner, größer und Zeichen, Anführungszeichen, einfach deswegen, weil die ja, wenn sie in dem Text vorkommen, Verwirrung stiften können. Ja, wenn Sie jetzt also Text schreiben und in dem kommt kleiner und größer vor, dann wird das kleiner und größer ja zunächst mal als HTML, Einleitung von dem HTML-Tag verstanden und damit versucht eben zu schauen, was das danach für ein Tag ist und wahrscheinlich irgendeinen Unsinn angezeigt. Und wenn Sie jetzt wirklich ein kleiner Zeichen und ein größer Zeichen in Ihrem Text haben, den Sie angezeigt haben wollen, dann müssen Sie dort auch das als Sonderzeichen behandeln, also und less than schreiben und greater than fürs und, das ampersand und für das Anführungszeichen quote. Das sind also die, einfach die nachzuschlagenden Kurzbezeichnungen für diese Zeichen. Jetzt bin ich hier ganz streng mit Ihnen und das werden wir in der Übung auch sein, indem wir Ihnen sagen, Sie sollen einen ganz normalen Texteditor nehmen und dieses HTML selber hinschreiben und alle diese Ärgerlichkeiten, die wir gerade gesehen haben, mit dem und mit dem Kleiner und so, selber machen. Da wird jetzt vielleicht der eine oder andere, der vielleicht so semi-beruflich oder beruflich schon mal mit HTML gearbeitet hat, wird sich jetzt ärgern und sagen, das ist ja ein Blödsinn, das ist vorsintflutlich, es gibt Werkzeuge dafür. Also die Folie hier ist eigentlich bloß dafür da, sozusagen zuzugeben, dass wir wissen, dass diese Werkzeuge gibt. Also Frontpage zum Beispiel der Dreamweaver, wenn zwei Produkte, die da sehr bekannt sind. Es ist natürlich so, dass man diese Werkzeuge benutzen kann und soll und auch benutzen wird. Der Vorteil von diesen Werkzeugen ist, dass sie in der Regel eine Möglichkeit haben, direkt anzuschauen, wie das am Ende aussieht, was sie hier tippen. Dass sie sehr häufig jetzt nicht ihren Markup in spitzen Klammern machen müssen, sondern wie in einem Texteditor einfach was markieren und sagen, ein Menü, das ist fett. Sie können das damit sehr viel bequemer und eleganter arbeiten und daneben entsteht der HTML-Code, den man sich in der Regel auch anschauen kann. Der Grund, warum wir von Ihnen jetzt am Anfang mal wollen, ist, dass Sie HTML einfach selber schreiben, ist, irgendwann wird es Ihnen mal passieren, dass Sie HTML-Code wenigstens verstehen müssen und dass irgendein Werkzeug irgendeinen Unsinn macht, den Sie reparieren müssen oder dass eben irgendein Spezialfall auftritt, den Sie nicht mit dem Werkzeug hinbekommen oder dass Sie ein Programm schreiben, das HTML-Code schreibt. Und wenn Sie nicht verstanden haben, was das eigentlich ist, dann stehen Sie da halt einfach auf dem Schlauch. Deswegen am Anfang zuerst mal damit umgehen und wenn man verstanden hat, wie das HTML funktioniert, kann man natürlich die Werkzeuge benutzen. Was vielleicht auch noch so ein Problem ist mit diesen Editoren, viele von denen schreiben dann, also jetzt keine Markennamen nennen, viele von denen schreiben tatsächlich Dinge in den Code rein, die zum HTML gar nicht dazugehören, die bloß der Editor braucht, um sich sozusagen zu erinnern, wie das Ganze war. Und die machen den Code insgesamt eher komplizierter, wenn man mit dem dann in anderer Weise weiterarbeitet. Ja, wir haben bloß noch ein paar Minuten. Ich will da jetzt auch nicht jetzt mit Gewalt im Text weitergehen, aber ich denke, dass die nächsten paar Folien, die da sind, das sind eigentlich so Verzeichnisfolien, die ja, Ihnen bloß zeigen sollen, wie das ungefähr ausschaut und bei denen Sie dann, wenn Sie Self-HTML nachschlagen, sozusagen ein ausführlicheres Nachschlagewerk haben. Das heißt es jetzt nicht, dass man die auswendig lernen muss. Diejenigen, die man immer wieder braucht, die lernt man irgendwann mal von selber auswendig, aber manche davon braucht man ganz selten, also oder überhaupt nicht. Also zum Beispiel Adressen wäre so ein vordefiniertes HTML-Tag, das ich irgendwie, glaube ich, noch nie irgendwie auf einer Webseite gesehen habe. Also was Sie brauchen, sind zum Beispiel Überschriften, Heading, Header 1 bis 6. Was Sie brauchen, sind Paragraphen. Und was Sie unbedingt brauchen, sind Listen, nummerierte oder unnummerierte Listen. Bei Listen haben Sie zwei Dinge immer. Sie haben den Anfang von der Liste ins Ende und Sie haben dazwischen die List-Einträge und List-Item. Also im Prinzip, wenn Sie sagen, Sie haben drei Stichpunkte hintereinander und Sie wollen da bloß ein Bullet davor haben, dann wäre das so eine unnumbered List hier. Ja, und so gehen Sie durch die verschiedenen Konstrukte durch. Es gibt auch ganz komische, wie zum Beispiel HR, was Horizontal Ruler heißt, also eine waagrechte Linie, die Text voneinander abtrennt. Also ein Beispiel für einen Einzeltag oder auch eben Seitenumbruch erzwingen oder bestimmt keinen Seitenumbruch machen. Und ein Element, das vielleicht wirklich am Anfang verwirrend ausschaut, aber das man an vielen Stellen wieder sehr gut brauchen kann, ist dieses NBSP, Non-Breaking Space. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. ein Leerzeichen, das nicht erlaubt, dass an der Stelle die Zeile umgebrochen wird, sondern dass die zwei aufeinanderfolgenden Textteile wie ein normaler Buchstabe sozusagen zusammenhält. Also wenn Sie jetzt A Leerzeichen 1 haben für eine Raumnummer oder Gebäudenummer, dann schreibt man A Non-Breaking Space 1 und dann passiert das nicht, dass das A am Ende der Zeile ist und das 1 auf der nächsten. Und da haben Sie also eine Vielzahl von Dingen und wenn Sie genau draufschauen, stellen Sie fest, dass man so ein bisschen auch merkt, dass das eigentlich ursprünglich mal eine wissenschaftliche Sprache war für die Dokumentation von Wissenschaftsergebnissen. Zum Beispiel gibt es Zitate, Definitionen, Akronyme, Abkürzungen, eigentlich alles Sachen, die Sie heutzutage nicht mehr wirklich brauchen. Was Sie schon brauchen, sind natürlich Sachen wie Fett, Kursiv, Unterstrichen, aber auch da ist es wieder so, letztlich ist es besser mit solchen Konstrukten wie der Überschrift zu arbeiten oder, wie wir anschauen werden, später noch selbstdefinierten Formaten für Ihren Text, weil das hier eben das Problem hat, dass es Inhalt und Darstellung ziemlich vermischt. Okay, die Verweise, das ist dann wieder ein Konstrukt, über das man ein bisschen länger nachdenken muss. Ich sage jetzt bloß noch, dass die Verweise mit A angehen, weil die nicht Link heißen, sondern Anchor. Das haben wir ja vorher gesehen, dass in der Bereich, wo der Verweis angeklickt wird, eben der Anker des Verweises ist. Aber das im Detail anzuschauen, ist jetzt für die letzte Minute natürlich zu viel. Dann höre ich an der Stelle auf. Sie sehen, es gibt noch eine Menge Material. Das machen wir halt dann in der nächsten Folge. Dankeschön.